in einige Bräuche, die mit Ostern zusammenhängen. Ich erinnere mich gerne an die Zeit, wo wir, als unsere Kinder noch klein waren und wenn wir Ostereier gefärbt haben und versteckt haben und gesucht haben und verloren haben und all diese Dinge, schöne Bräuche, an die wir uns an Ostern erinnern. Ich las von zwei Jungs, Luca und wie ist der andere, Leon, zwei Brüder, und die freuten sich auch, Ostereier zu kochen und dann zu färben. Und dann macht der Luca dem Leon einen Vorschlag und sagt zu ihm, hey, ich gebe dir 2 Euro, wenn du mir erlaubst, 3 Eier auf deinem Kopf zu zerbrechen. Und der Leon, der überlegt kurz, dann sagt er, versprochen? Luca, ja, versprochen. Ja, und dann nimmt dann das erste Ei, zerdeppert, ist auf dem Kopf. Und der Luca steht ganz steif da, merkt beim zweiten Ei, wie ihm die Soße hier am Kopf runterläuft. Und dann ist erstmal Ruhe und der Luca steht da und erwartet das dritte Ei und sagt, hey, was ist los? Wann kommt das dritte Ei? Und der Leon antwortet, das dritte Ei kommt nicht, das würde mich ja 2 Euro kosten. Osterbräuche, das ist jetzt vielleicht nicht gerade der, den wir übernehmen wollen, aber vermutlich, ich gehe mal davon aus, die beiden haben etliche Jahre später herzhaft darüber gelacht. In manchen Familien gibt es einen Brauch, ein Osterlamm zu backen. Oder wir hatten jetzt so ein kleines gekauft Osterlamm. Und ich würde sagen, es ist nicht allzu schwer, die Bedeutung vom Osterlamm zu entschlüsseln. Auf der einen Seite fiel ja Passa und Ostern zusammen in der Bibel und man hat das Passafest gefeiert, man hat das Passalamm geschlachtet in Erinnerung an den Auszug aus der Sklaverei in Ägypten. Und ja, Ostern, Jesus ist das Lamm Gottes, das für uns geopfert wurde und das uns aus der Sklaverei der Sünde herausgebracht hat und neues Leben geschenkt hat. Lass uns nochmal zusammen beten und dann werden wir ein bisschen mehr darüber nachdenken. Treuer Herr, wir möchten dir danken und dich anbeten. Du bist das Lamm Gottes, das geopfert wurde und das doch lebt. Und dafür preisen wir dich, Herr, und möchten dich bitten, öffne uns unsere Augen, dass wir die Wahrheiten in deinem Wort erkennen, Herr, dass sie uns unter die Haut gehen ganz neu und dass wir mit neuer Kraft und neuem Mut nach Hause gehen. Amen. Wo erwähnt die Bibel eigentlich zum ersten Mal ein Tieropfer? In 1. Mose Kapitel 3, Vers 21, da lesen wir, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Hier kommt das Wort Opfer natürlich nicht vor, aber das Opfer kommt trotzdem vor. Adam und Eva hatten gesündigt und Gott nahm Felle von einem Tier und machte Kleider für Adam und Eva. Es ist Gott selbst, der hier das Opfer gebracht hat. Weil Adam und Eva gesündigt hatten, deswegen musste stellvertretend für sie ein Tier sterben. Um Adam und Evas Schande vor Gott zu verbergen oder zu bedecken, nicht vor Gott zu verbergen, aber zu bedecken, musste Blut eines Opfers fließen. Hier haben wir in 1. Mose 3, Vers 21, haben wir das erste Opfer, das gebracht wird. Und dann im Laufe des Alten Testaments, im Laufe der fünf Bücher Mose, wir kennen das, dritter Mose vor allen Dingen, da offenbart Gott dem Mose ganz viele Details, ganz viele Einzelheiten und auch Bedeutungen von verschiedenen Opfern. Da gab es ja allerhand Vorgaben für allerhand verschiedene Opfer. Da gab es das Schuldopfer, das unterschiedlich war vom Sündopfer. Dann gab es das Brandopfer. Dann gab es die Friedensopfer, das tägliche Morgenopfer, das tägliche Abendopfer, die Opfer am großen Versöhnungstag, Friedensopfer und noch andere Opfer. Ich denke seit geraumer Zeit darüber nach, über eine Frage nach, die mir selbst Google nicht beantworten kann. Also, falls jetzt irgendeiner sich sagt, oh, da google ich heute Nachmittag mal und eine Antwort findet, bitte immer her damit. Und zwar ist die Frage die, im Lauf der Jahrtausende, sagen wir, seit der Zeit, wo Gott Mose die ganzen Opfer und Opferriten offenbart hat, die Juden bringen sollten, seit dieser Zeit bis zur Zeit Jesu. Wie viele Opfer, kann man natürlich nicht genau sagen, aber so ganz, ganz grob über den Daumen wurden da eigentlich gebracht. Das muss eine Unmenge gewesen sein. Die Bibel berichtet von mehreren Sonderevents. Sonderevents, in denen Opfer erwähnt werden. Zum Beispiel bei der Einweihung des Tempels durch Salomo. Da lesen wir eine Zahl. Da lesen wir von fast 150.000 Opfer, die gebracht wurden, nachdem der Tempel eingeweiht war, nachdem Salomo das Gebet gesprochen hat, von dem wir in 1. oder 2. Könige lesen. Und an diesem Tag, bevor der Tempel eingeweiht wurde, wurden so viele Opfer gebracht, dass man aufhörte zu zählen. Es müssen schon sehr viele gewesen sein. Da waren ja dann auch noch vermutlich Zehntausende, die zur Tempeleinweihung nach Jerusalem gekommen waren. Und viele von denen brachten ein Opfer mit. Das ist einer von diesen Events. Dann der David, der die Bundeslade, die die Philister erobert hatten, wieder zurückholt vom Haus Obed-Edoms nach Jerusalem. Und da lesen wir in der Bibel, dass alle sechs Schritte opferte er einen Ochsen und ein Schaf. Sechs Schritte.
2, 3, 4, 5, 6. Von hier bis zur Kanzel. Da wurde dann wieder zwei neue
Tiere geopfert. Ich habe das mal gegoogelt, wie weit das ungefähr war. Und man kann davon ausgehen, ganz, ganz grob, 5000 Tiere, die bei diesem einen Event geopfert wurden. Der jüdische Historiker Josephus berichtet, dass bei einem Passafest über eine Viertelmillion Schafe geopfert wurden. Und mit den täglichen, seit der Zeit des Mose, mit den täglichen Morgen- und Abendopfern, mit den Pflichtopfern, mit den freiwilligen Opfern, das müssen Millionen und Abermillionen von Opfern gewesen sein, die im Laufe des Alten Testaments geopfert wurden. Wisst ihr was? All das war nötig. Hebräer Kapitel 9, Vers 22. Da heißt es, fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und dann lesen wir auch in ein Kapitel weiter, Kapitel 10, Vers 4. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Das Meer von Blut, das also im Alten Testament durch die Opfertiere geflossen ist, musste fließen, hatte aber nicht die Kraft, Sünde zu vergeben. Es war bestenfalls dazu gut, sowas bildlich gesprochen, sowas wie eine Decke über die Sünden zu decken, dass sie für eine Zeit nicht sichtbar waren. Die Opfer, die zeigten, dass der opferte, den Glauben hatte an Gottes Versprechen, den Glauben hatte an das kommende Opfer, den Glauben hatte an das, was Gott verheißen hatte. Aber es hatte keine Kraft, den Sündenberg, den persönlichen Sündenberg oder den kollektiven Sündenberg zu vergeben, wegzuwaschen. Und dann kommt Jesus, Neuen Testament. Und dann heißt es in Hebräer 10, ganz machtvoller Vers oder zwei, Hebräer 10, Vers 11 und Vers 14. Vers 12, 12 und 14. Er aber hat sich, und es geht um Jesus, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Vers 12 und dann Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, die geheiligt werden. Das ist die Kraft des Blutes Jesu. Was aber Millionen Opfer im Alten Testament nicht vermochten, nämlich für deine und meine Schuld zu sühnen, das vermochte das eine Opfer Jesu ein für alle Mal, für alle Menschen, für alle Zeit. Vergebung. Keine Sünde mehr. Keine Verdammnis mehr, wie uns Römer 8, Vers 1 sagt. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Wer nichts auf dem Kerbholz hat, was ihn mit dem Gesetz in Konflikt bringt, hier mit dem irdischen Gesetz, dem mag das vielleicht gar nicht so unter die Haut gehen. Es sei denn, wir sind uns der Tatsache bewusst, dass wir alle mit dem Gesetz Gottes ganz gewaltig in Konflikt gekommen sind und unter dem Gericht stehen. Und der Prozess, der steht ja noch aus für die Menschheit als Ganzes. Und die Verurteilung ist gewiss. All das sagt uns die Bibel. Es kann auch sein, dass wir mit unserem irdischen Gesetz hier, mit den Gesetzen, unter denen wir leben, noch nicht in Konflikt gekommen sind, dass wir uns aber trotzdem irgendwo verurteilt fühlen. Denn wir wissen, Gott hat uns ein Gewissen gegeben. Und dieses Gewissen ist dazu da, zu empfinden, was gut und was schlecht ist. Das ist jetzt in den Kulturen manchmal ein bisschen verschieden. Aber so die Grundlagen, was ist richtig, was ist falsch? Und unser Gewissen verurteilt uns, wenn wir etwas tun, von dem wir wissen, dass wir uns falsch verhalten haben. Selbst wenn uns dafür kein irdischer Richter verurteilt. Denken wir mal an die kleinen Kinder, die irgendwie ihre Eltern belügen. Da wird kein irdischer Richter sie vor Gericht zerren. Aber die Kinder wissen doch, ich habe da irgendwas gemacht, was nicht richtig ist. Und dann gibt es solche, die sich selbst verurteilen. Denken wir zum Beispiel an, nicht alle, aber an manche Scheidungskinder, die mit einer empfundenen Schuld rumlaufen, weil sie sich schuldig fühlen für die Scheidung ihrer Eltern. Oder Kinder, die auf der Schattenseite des Lebens groß geworden sind, aufgewachsen sind und denen man immer gesagt hat, du bist schuld an der ganzen Misere. Dich hätten wir eigentlich sowieso nicht gewollt. Du bist schuld daran. Und jetzt kommt Gottes Wort und sagt uns in Römer 8, Vers 1, wir haben es gerade gelesen. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Für die, die zu Christus Jesus gehören, die Jesus gehören, gibt es keine Verurteilung mehr. Das Blut Jesu, das eine Opfer Jesu am Kreuz, hat diese Kraft, unsere Schuld, deine und meine Schuld, vollständig auszulöschen, wegzuwaschen und uns vor Gott rein und heilig darzustellen. Das ist die tatsächliche Schuld, die wir haben. Die Schuld, die uns jetzt nicht ins Gefängnis bringt, wo aber unser Gewissen sagt, das war falsch. Und auch die Schuld, die wir gar nicht haben, die wir aber empfinden, weil wir uns Vorwürfe machen oder weil andere uns Vorwürfe machen. Also gibt es jetzt für die, die zu Jesus Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Keine Verdammnis mehr, wie andere Übersetzungen sagen. Keine Anklage mehr. Finde du deine Befreiung in dem mächtigen Blut Jesu. So, und bevor jetzt einer aufsteht und sagt, hallo, ist Ostern nicht Karfreitag? Das ist uns natürlich allen bewusst. Aber das gehört ja zusammen, oder? Am Karfreitag haben wir hier Lieder gesungen, wir haben eine Botschaft gehört und da ging es schwerpunktmäßig um das Kreuz, um das Blut Jesu, um den Tod Jesu. Aber wer von Herzen mitgesungen hat, der wird auch gemerkt haben, wir haben auch über die Auferstehung gesungen. Wir haben auch über das neue Leben gesungen. Und bei Ostern ist es ähnlich. Wir erinnern uns an Ostern daran, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist. Aber das ist ja nur daher möglich, weil er vorher am Kreuz gestorben ist. Wir haben uns an Karfreitag an die Kraft des Blutes Jesu erinnert, an die wir uns jetzt gerade auch nochmal erinnert haben. Und dann erinnert uns Ostern an die Kraft der Auferstehung. Und beides gehört ja zusammen. Am Kreuz rief Jesus aus, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist fertig. Es ist bezahlt. Und an Ostern machte Gott ein fettes Ausrufungszeichen dahinter. Und hat allen den Beweis davon gegeben, dass er das Opfer Jesu angenommen hat, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten. So steht es, ich glaube, in der Apostelgeschichte. Römer 8, Vers 11. Kommt zum Ausdruck, dass die Auferstehung Jesu eine Kraftquelle ist. Römer 8, Vers 11, ich lese aus der Neues Leben, Bibel. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du zu Jesus gehörst, dann sagt dir Gott durch Paulus, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Wenn Gott, und einige von euch wissen das, wenn Gott in seinem Wort zu uns redet über die Kraft der Auferstehung, dann steht im griechischen Text für das Wort Kraft das Wort Dynamis. Und da ziehen wir alle die Verbindung. Dynamis, Kraft, Dynamit. Und was da für eine Kraft drinsteckt, das müssen wir hier in der Gegend alle ganz besonders, denn hier werden ja alle paar Sonntage irgendeine Autobahnbrücke in die Luft gesprengt und vermutlich wird da irgendwie Dynamit oder sonst was für benutzt. Und das ist das Wort, was für die Auferstehungskraft Jesu gebraucht wird in der Bibel. Es ist eine explosive Botschaft. Es ist eine Botschaft der Auferstehung. Sowas hatte es ja vorher noch nie gegeben. Dass jemand starb und zurückkam, um nicht wieder zu sterben. Und es ist nicht nur eine explosive Botschaft, es ist auch eine explosive Kraft, die in dieser Botschaft steht, die in der Auferstehung Jesu steht. Und wenn du die Kraft des Blutes Jesu, die Vergebung in deinem Leben erfahren hast, dann darfst du, dann kannst du auch die Kraft der Auferstehung in deinem Leben erfahren. Epheser, hier sind einige Punkte dazu. Epheser 1, Vers 19 und 20, da schreibt der Paulus: Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Nachdem Jesus uns erkauft hat am Kreuz, wirkt er in uns mit derselben Kraft, die ihn aus den Toten herausgeholt hat. Was für eine Kraft, die in dir und in mir wirkt, wirken kann, wirken möchte. Und ich würde fast sagen, das übersteigt so ein bisschen unser Vorstellungsvermögen. Vor allen Dingen, weil wir auch immer wieder die Erfahrung machen, wie schwach wir sind. Wie oft wir nicht so leben, wie wir uns das vorstellen. Und doch ist das, was Gottes Wort uns sagt. Wie groß muss diese Kraft sein, die Naturgesetze außer Kraft setzt? Tote bleiben nicht tot, sondern leben. Was für eine Kraft, wenn jemand zurückkommt aus den Toten. Und Gott möchte uns an Ostern Mut machen, dass diese Kraft, dass er in dieser Kraft und mit dieser Kraft auch in unserem Leben wirken möchte. Da gibt's verschiedene Bibelstellen, die uns zeigen, was das für eine Kraft ist. Lasst uns lesen, Epheser 2, Vers 4 bis 6. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte und als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Eins meiner Lieblingslieder über Ostern, über die Auferstehung, ist ein altes Lied von Don Francisco. Das heißt, He's Alive, er lebt. Und es besingt das Versagen des Petrus. Es ist in der Ich-Form, also der Petrus erzählt seine Geschichte, wie er geprahlt hat und wie er dann im Garten bei Jesus war und wie er ihn verleugnet hat und wie das alles gekommen ist und wie er praktisch in seinen Schuldgefühlen versunken ist. Und der Petrus hat sich nicht vorstellen können, dass er irgendeine Kraft ist, die ihn wieder zurückbringt dahin, wo er mal war. Und eine Zeile im Lied heißt: Und selbst wenn er leben würde, würde es nicht wieder so sein wie vorher. Zu groß seine Sünde, zu belastet seine Vergangenheit und zu schlimm sein Versagen. Und dann geht's im Lied weiter. Und die letzten Zeilen im Lied heißen: Und dann stand Jesus vor mir mit ausgebreiteten Armen. Offene Tore des Himmels, mir ist vergeben. Er lebt, Jesus lebt. Ein tolles Lied. Und der Paulus lehrt in 1. Korinther 15, Vers 7, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig und ihr seid noch in euren Sünden. Wäre Jesus nicht auferstanden, hätten wir diese Kraft nicht. Aber als Jesus am Kreuz rief, es ist vollbracht, da war es vollbracht. Und als er von den Toten auferstand, da wurde das Ausrufungszeichen dahinter gesetzt. Nochmal 1. Korinther 15, der Vers 17 und dann der Vers 20 dazu. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. Nun ist aber Christus als Erster von den Toten auferstanden. Wir haben Vergebung der Sünden. Wir haben Rettung und neues Leben. Wir haben Vergebung und dann eben dadurch neues Leben. Eine weitere Bezeugung der Kraft. Römer 6, Vers 4 heißt es im zweiten Teil. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Seht ihr, das ist die Kraft der Auferstehung. Dass wir durch Jesus, weil er uns vergeben hat, ein neues Leben führen können, ein neues Leben leben können. Jesus ist nicht nur gekommen, um uns unsere Schuld zu vergeben, uns ein Ticket zu geben, was wir dann mal später vorzeigen können, um Eintritt zu kriegen in den Himmel. Natürlich ist er gekommen, um unsere Seelen zu retten für den Himmel, für die ewige Gemeinschaft mit ihm. Aber er ist auch gekommen, damit wir hier im Leben mit ihm verbunden sind, neues Leben haben. Und das ist das, was der Herr uns jetzt schon schenkt. Was er dir geschenkt hat, wenn du ihm gehörst. Neues Leben, ewiges Leben. Das ewige Leben für uns, die wir zu Jesus gehören, beginnt nicht dann, wenn wir sterben. Und dann kommen wir ins ewige Leben. Das ewige Leben hast du bereits und darfst dich darüber freuen. Wir haben den Tod hinter uns gelassen. Den ewigen Tod. Und wir dürfen mit Jesus neu durchstarten in einem neuen Leben. Wie, was das für ein Geschenk ist, das kann der eine oder andere hier bezeugen. Wo wir einen Anfang gemacht haben mit Jesus und ihm nicht nachgefolgt sind und nicht in dieser Kraft gelebt haben und uns irgendwie immer weiter von ihm entfernt haben. Ja, und dann ist er gekommen. Und hat uns die Möglichkeit gegeben, mit ihm neu durchzustarten. Und wieder ganz neu zu sagen, ja Herr, das ist das, was ich möchte. Neu durchstarten mit dir, ohne den Ballast der Vergangenheit, ohne die Anklagen. Einfach frei. Nicht alle Folgen unserer Vergangenheit, nicht alle Folgen unseres Versagens lassen sich einfach so ausradieren. Funktioniert leider nicht immer. Aber wir dürfen mit einem anderen Vorzeichen weitergehen. In 1. Korinther, 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Neues Leben, Neuanfang mit Jesus. Das ist die Kraft, die die Auferstehung bewirkt. Und da, wo wir denken, da bin ich vorbei, da bin ich durch, das gilt mir nicht mehr. Ist jemand in Christus? Ist jemand verbunden mit Christus? Ist er eine neue Kreatur? Das gilt uns allen. Neues Leben, Neuanfang. Dann gibt es eine weitere Folge dieser Auferstehungskraft für uns, nämlich Kraft, Überwinderkraft als Folge der Auferstehung. Auch da ein paar Verse zu. Epheser 1, Vers 19. Ich bete, schreibt der Paulus, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Dann im nächsten Buch, in Philipper 3, Vers 10. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe. In dem neuen Leben, nach unserer Hinwendung zu Jesus, hat dieses Dynamit Gottes, diese Kraft, Überwinderkraft, die wir alle im Leben mit Jesus brauchen, die wir jeden Tag brauchen, um zu überwinden. Da, wo Anfechtungen sind, wo Zweifel sind, wo Nöte sind, wo Sorgen sind. Und diese Kraft ist in dir, weil Jesus in dir ist. Ich habe gerade ein Buch fertig gelesen von Michael Stahl. Michael Stahl, der eine oder andere wird sich erinnern, der war hier bei uns, ich glaube 2020 oder so, hat einen Abend voller Saal, ein früherer Bodyguard von allen möglichen Persönlichkeiten. Und er berichtet in diesem Buch über verschiedene seiner Freunde, also er hat einen seltsamen Freundeskreis, über verschiedene seiner Freunde, die Auferstehungskraft, die Überwinderkraft Jesu kennengelernt haben. Kann ich sehr empfehlen, das Buch. In einem Zeugnis berichtet eine Sängerin, wie sie frei wurde, eine christliche Sängerin, wie sie frei wurde von einer lebensbedrohlichen Magersucht. Im anderen Kapitel verzweifelt eine Person an Pornosucht. Und wird durch das Dynamit Gottes, durch die Auferstehungskraft Jesu, frei. In einem anderen Kapitel oder in vielen anderen Kapiteln berichten Menschen davon, wie sie innerlich frei wurden. Und man merkt so richtig in ihrem Zeugnis, das ist keine Floskel, sie wurden frei, obwohl sie hinter Gitter saßen, eingebuchtet waren. Und dieser Autor, der Michael Stahl, der selbst schreibt in diesem Buch, wie die Kraft Gottes seinen unbändigen Vaterhass, kommt aus ganz schwierigen Verhältnissen, seinen unbändigen Vaterhass in Vaterliebe verändert hat und wie er sich mit seinem Vater versöhnt hat. Und all das wäre nicht möglich gewesen ohne die Kraft der Auferstehung. Ohne die Kraft Gottes, die all diese Menschen bezeugen, die sie erfahren haben. Jesus gibt uns Überwinderkraft, die uns zum Sieg führt. Und das ist ein Sieg, und das wird auch in den Zeugnissen beschrieben, und das können auch wir bezeugen, die wir mit Jesus gehen. Das ist ein Sieg, der kommt nicht von heute auf morgen, vom 17. auf den 18. Juni oder irgendwas. Das ist ein Kampf, aber er gibt uns die Überwinderkraft, diesen Kampf zu kämpfen und diesen Kampf zu bestehen. Rettung haben wir jetzt gesehen, Rettung und Vergebung, neues Leben, Überwinderkraft, alles Auswirkungen der Auferstehung Jesu. Noch zwei Segnungen möchte ich nennen, die Jesus uns anbietet, die wir haben in ihm. Johannes 20, Vers 20. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Matthäus 28, 8. Und als sie, da geht es um die Frauen am Grab, als sie gingen, und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu sagen. Und der dritte Vers, Lukas 24, 52, und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Offensichtlich, in all den Versen geht es um große Freude. Und es geht um verschiedene Personengruppen. Und sie alle haben Jesus gesehen nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung. Und ihre Herzen wurden erfüllt mit großer Freude. Nicht so ein Tröpfchen Freude, sondern ein ganzes Fass Freude. Mit großer Freude. Das ist ein Ergebnis der Auferstehung. Das ist ein Ergebnis der Auferstehungskraft, die wir erfahren dürfen. Große Freude. Die Ausgangssituation war ja keine schöne gewesen. War ja gerade erst vorbei, dass Jesus gekreuzigt worden war. Die Jünger hatten ja keinen Schimmer, was da abgegangen war. Mir scheint, die Pharisäer hatten mehr verstanden als die Jünger. Denn die Pharisäer, die gingen zu Pilatus und sagten, hier, dieser Jesus hat gesagt, dass er nach 3 Tagen auferstehen wird. Das hatten die Jünger scheinbar nicht geschnallt. Am schlimmsten war vielleicht die Tatsache, dass im Moment alles den Bach runterging. Ihr ganzes Glaubensgebäude von 3 Jahren mit Jesus war plötzlich zusammengeklappt. Und sie hatten keine Antworten mehr auf irgendwelche Fragen, wo sie dachten, sie hätten eine Antwort. Da war kein Grund zur Freude, Mangelware. Oder da war kein erkannter Grund zur Freude, es war Mangelware. Bis dass sie dem auferstandenen Jesus begegnen. Ob das die Frauen am Grab waren, ob das die zwei Jünger waren auf dem Weg nach Emmaus, ob das die Jüngergruppe war, die in Jerusalem war. Da, wo sie Jesus begegnet sind, dem Auferstandenen, da kam diese Freude in ihr Leben. Christen, die mit Jesus unterwegs sind, die haben Grund zur Freude. Die können sich freuen, die haben Grund dafür. Und weil Freude als Grund der Auferstehung, als Folge der Auferstehung so eng mit der Hoffnung verbunden ist, Freude und Hoffnung, darum möchte ich die beiden Punkte auch, diese beiden letzten Punkte zusammennehmen. Freude und Hoffnung. Das sind ja fast wie Geschwister. Wenn wir Freude haben, dann blüht unsere Hoffnung auf. Wenn wir Hoffnung haben, dann haben wir Grund, uns zu freuen. Und eine meiner Lieblingsauferstehungsgeschichten ist die von den beiden Emmaus-Jüngern. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wenn ich die fast jedes Jahr mal durchlese. Wie die da gingen von Jerusalem nach Emmaus und mit gesenkten Köpfen und es wurde Abend und alles war zusammengebrochen in ihnen und sie jammerten sich gegenseitig die Ohren voll, dass sie nichts mehr verstanden und dass alles weg war, dass sie gehofft hatten und wie es denn jetzt weitergeht mit ihrem Leben, kann ich mir so richtig vorstellen. Dann kommt Jesus dazu und Jesus redet mit ihnen und dann erzählen sie ihm alles, weil er scheinbar gar keine Ahnung hat, was da passiert ist in Jerusalem. Und dann fängt Jesus an, mit ihnen zu reden. Und als sie dann zusammen am Tisch sitzen, erkennen sie ihn und merken, was für eine Freude Jesus in ihr Leben gebracht hat. Und auch bei den Frauen. Man hört in diesen ganzen Geschichten die Hoffnungslosigkeit heraus, bis dass sie Jesus begegnen. Und dann sagen sie, brannte nicht unser Herz, als er auf dem Weg mit uns redete? Jesus lässt unsere Herzen wieder brennen. Was für eine Auswirkung von Ostern, Freude und Hoffnung in unseren Herzen. Ich habe zu Hause ein Buch stehen von Jack Swindle, Zeit der Hoffnung. Und in der Einleitung, da sagt er einiges über Hoffnung oder definiert Hoffnung. Und das möchte ich euch vorlesen. Wenn wir mitten in einem Tunnel des Elends stecken, zeigt uns die Hoffnung den Lichtschimmer am Tunnelende. Wenn wir überarbeitet und erschöpft sind, verleiht uns die Hoffnung neue Kraft. Wenn wir mutlos geworden sind, lässt uns die Hoffnung wieder aufleben. Wenn wir am liebsten das Handtuch werfen würden, gibt uns die Hoffnung Energie zum Durchhalten. Wenn wir uns verirrt haben und uns das Ziel vor Augen verschwommen ist, lässt die Hoffnung uns nicht in Panik geraten. Wenn wir schwer an einem körperlichen Leiden zu tragen haben, hilft die Hoffnung, uns die Schmerzen auszuhalten. Wenn wir das Schlimmste befürchten, erinnert uns die Hoffnung immer wieder daran, dass wir nach wie vor in Gottes Hand stehen. Wenn wir die Folgen einer Fehlentscheidung ausbaden müssen, treibt die Hoffnung den Heilungsprozess voran. Wenn wir arbeitslos geworden sind, bestätigt uns die Hoffnung, dass wir trotz allem eine Zukunft haben. Wenn wir dazu gezwungen sind, tatenlos abzuwarten, verleiht die Hoffnung uns Geduld zum Ausharren. Wenn wir uns abgewiesen und ausgegrenzt fühlen, erinnert uns die Hoffnung daran, dass wir nicht allein sind. Wir werden es schon schaffen. Und wenn wir von einem Menschen, den wir lieben, Abschied nehmen müssen, trägt uns die Hoffnung auf das Leben nach dem Tod durch unsere Trauer. Das ist die Hoffnung, die der Herr uns gibt, die vom Himmel kommt. Die Hoffnung durch die Auferstehung. Das ist nicht die Hoffnung, wie wir es oft definieren, wie es Wikipedia oder das Internet definieren. Hier ist die Definition aus dem Internet. Hoffnung ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Schön formuliert. Aber das ist nicht die Hoffnung, von der Gottes Wort spricht, die in unseren Herzen ist durch die Auferstehung Jesu. Die biblische Hoffnung ist eine feste Zuversicht, weil Gott es versprochen hat. Wir sehen es noch nicht, aber wir sind zuversichtlich. Wir glauben, wir haben diese lebendige Hoffnung, dass der Herr dazu steht. Mein Lieblingsvers über Hoffnung ist in 1. Timotheus 1, Vers 1. Da heißt, da ist die Rede von unserem Retter und Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Unsere Hoffnung ist eine Person. Und das ist Jesus Christus. Ohne Ostern, ohne Auferstehung Jesu, hätten du und ich nur eine Wikipedia-Hoffnung. Aber durch die Auferstehung Jesu haben wir eine lebendige Hoffnung. Wir haben eine Gewissheit. Wir wissen um die Auferstehung. Und diese Auferstehung, die Kraft der Auferstehung, haben wir gesehen. Die bringt uns Rettung und Vergebung. Die bringt uns neues Leben, einen Neuanfang. Die Auferstehung, die Hoffnung durch die Auferstehung lässt uns siegreich überwinden. Füllt unser Herz mit großer Freude und mit neuer Hoffnung. Das ist die Kraft der Auferstehung. Das ist das Dynamit der Auferstehung, die Kraft des Sieges Jesu. Ich schließe mit drei Versen aus einem alten Kirchenlied. Die Älteren zumindest, die werden das Lied kennen. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Das ist meine Zuversicht. Jesus lebt, ihm ist das Reich über alle Welt gegeben. Mit ihm werd auch ich zugleich ewig herrschen, ewig leben. Gott erfüllt, was er verspricht. Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt. Ihr merkt, jeder Vers beginnt damit. Jesus lebt. Das ist der Grund, warum wir diese Zuversicht haben. Jesus lebt. Ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden. Keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Leiden. Seine Treue wanket nicht. Dies ist meine Zuversicht. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, du hast uns Zuversicht gegeben. Du hast uns Hoffnung gegeben. Du füllst unser Herz mit Freude, Herr, weil wir nicht ziellos sind, weil wir nicht hoffnungslos sind, weil wir nicht zukunftslos sind, sondern du, ja Herr, du bist unsere Zukunft. Du bist unser Grund der Freude. Du bist unsere Hoffnung und du schenkst uns Hoffnung. Herr, ich möchte dir dafür danken, dass du, oder wir wollen dich anbeten, dass du auferstanden bist von den Toten, dass du deine Kraft, die Kraft der Auferstehung auch in uns hineingelegt hast, die wir dir folgen. Und wir möchten diese Kraft der Auferstehung immer mehr in unserem Leben erfahren und dann auch umsetzen, Herr, damit wir ein Zeugnis sein können für das, was du zu tun vermagst. Herr, geh du mit uns in diese kommende Woche. Lass uns in der Kraft deiner Auferstehung Frieden und Freude erfahren und ein Zeugnis sein für dich. Amen.